Besitzer aber sind heute Goonies Pro, CV und Yo-Yo Modding. Genau. Der Vortrag heute über etwas, was zumindest den Herbert persönlich sehr interessiert, nämlich über das gute alte Weltscheibentelefon, das lange Zeit Standard war beim Telefonieren. Wir haben heute Hans Göcke hier, der ist Forscher in Zürich über diese Themen und der wird uns heute etwas über diese wunderbaren Maschinen erzählen. Schönen Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr geehrt, hier zu sein und ja. Wir fangen mal mit einer persönlichen Geschichte an. Als ich 16 war, bekam ich zwei alte Telefone vom Postamt und ein Relay-Switch. Und es hat mich so gefreut, mit diesen Telefonen zu spielen, dass ich das durch meine gesamte Karriere durchgezogen hat, auch wenn ich jetzt mit eingebetteten Systemen arbeite. Und dann hat mein Vater mir die Geschichte von Philip Reis erzählt. Philip Reis hatte ja das Telefon erfunden, auch wenn viele Leute denken, das war Alexander Graham Bell. Und ich würde euch jetzt gerne von Philip Rice erzählen. Genau, denn Philip Rice hat das Telefon mit zwei Sätzen seinem Publikum vorgestellt. Der erste Satz war, das Pferd ist kein Gurkensalat und der zweite war, die Sonne ist aus Kupfer. Und wir wollen uns jetzt angucken, erstmal wie das Telefon aussieht. Das sehen wir jetzt hier. Genau, und was er verwendet hat, war eine Nähnadel. Und um diese Nähnadel hat er dann Kabel gewickelt zu einer Spule. Und dann gab es eine Batterie bei B und ein Mikrofon hier links. Man muss wissen, damals waren Mikrofone noch gar nicht erfunden worden. Und sein Mikrofon hat so funktioniert, dass es einen Kontakt hatte an einer Membran und der Kontakt hat dann die Membran vibriert und das hat hoch und runter vibriert und das Erste, was er gemacht hat, war digital, also es gab nur Strom an, Strom aus. Und ihr könnt euch dann vorstellen, wie gut das durch diese Nadel geklungen hat. Genau, also man hat ihn kaum verstanden. Das Erste, was dann rauskam, als man bei der ersten Sendung verstanden hat, war einfach nur, das Pferd frisst und nicht das Pferd frisst Gurkensalat. Beim ersten hat man dann verstanden, dass der Sonne der Zucker ausgegangen war. Ihr könnt euch also vorstellen, das war wirtschaftlich nicht ganz so erfolgreich, weil es noch überhaupt kein sinnvolles Produkt war. Aber es hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Genau. Irgendwann hat dann Graham Bell da von dieser Idee gehört und hat sich eins besorgt, ein solches System, und hat es etwas verbessert. Genau, das war aber immer noch nicht kommerziell erfolgreich, aber er hatte die gute Idee, das Ganze patentieren zu lassen. Genau, und dann hat eine US-amerikanische Telegrafen-Company, genannt Standard Telegraph, das Patent gekauft und hat das noch weiter verbessert und ein modernes Mikrofon daran angebaut, wie man das heute kennt. Aber es war immer noch nicht gut genug, immer noch kein wirtschaftlicher Erfolg, bis es dann Graham Bell wieder zurückgekauft hat. Und von da an kennen wir dann eigentlich die Geschichte. Okay, aber wieder zurück zu meinem Vater. Was ihr hier seht, ist die Sammlung von Telefonen, die ich zu Hause habe. Die habe ich teilweise von meinem Vater bekommen. Und die habe ich dann kürzlich wiedergefunden, als ich bei mir daheim mal aufgeräumt habe. Und dann habe ich mir doch gedacht, ich würde da doch gerne was mitmachen. Aber das Problem ist natürlich, selbst wenn wir jetzt so ein altes Weltscheibentelefon an eine Fritzbox zum Beispiel anschließen, funktioniert das nicht mehr, weil die Fritzbox nicht mehr mit Tönen funktioniert. Also müsste ich mir da praktisch was ausdenken, damit das funktioniert. Genau. Gleichzeitig habe ich Yocto Linux gelehrt und ich habe da dann einen Kurs drüber gegeben, mit einem Raspberry Pi und Yocto Linux. Und dann hatte ich die Idee, dass man das doch kombinieren kann und mit dem Raspberry Pi dann praktisch irgendwie diese Telefone betreiben kann.
Ja, also was ich machen wollte, ich wollte mindestens 8 Telefone verbinden und wollte sie durch, also auch mit dem Netz verbinden, dass ich also meine Freunde dann beeindrucken kann, wenn sie mit ihren Handys kommen und kann sie dann mit und wollte gucken, ob die dann meine auch meine Wählscheiben, Drehscheibentelefone anrufen können aus von ihrem Handy. So, das waren meine Ziele. Und heute möchte ich euch erzählen, wie das ging. Also ich gebe euch jetzt mal eine kurze Einführung in analoge Telefone, wie die funktionieren und dann das Interface zum Raspberry Pi und schließlich, welche Software ich dann da implementiert habe auf dem Raspberry Pi. Ja, seit ungefähr 100 Jahren schauen analoge Telefone so aus und ungefähr unverändert. Also die deutschen Telefone schauen alle gleich aus. Manche Parameter ändern sich. Also was man hier sieht, ist einmal die Klingel. Die Klingel ist ein Solenoid, eine Magnetspule mit einem Schwengel. Und die ist auf 25 Hertz eingestellt, braucht ungefähr 75 Volt. In den USA ist es 100 Volt, damit das funktioniert. Und etwa bei 25 Hertz eine Wechselspannung. Dann gibt es die Gabel-Taster. Dann gibt es das Kohlemikrofon. Ja, das ist halt das ist im Wesentlichen Kohle, die komprimiert ist. Und wenn die sich mehr stärker komprimiert wird, dann ist der Widerstand geringer, sonst ist der Widerstand höher. Und erzeugt dann quasi ein niederfrequentes Wechselsignal auf der Leitung. Wenn das Telefon also von der Gabel runter ist, abgehoben ist, dann liegt eine Spannung von 48 Volt Gleichspannung an. Und wenn die Gabel dann wieder geschlossen ist, dann fließt ein Strom durch den Transformator, durch das Kohlemikrofon und wieder zurück ins Netz. Das Mikrofon macht dann die Wechselspannung, die niederfrequente Wechselspannung. Also eine zweite Schaltung, die noch eingebaut ist, da geht es darum, Menschen hören sich selbst im Ohr, wenn sie über das Mikrofon sprechen. Und das ist irritierend. Deswegen hat man hier eine zweite Schaltung eingebaut, die also eine zweite Windung auf demselben Transformator ist, aber andersrum gewickelt. Und der Strom, der von dem Mikrofon kommt, läuft dann also hier durch diese zweite Spule durch und durch die erste Spule auch. Und das kompensiert dann das, was im Mikrofon passiert. Also man hört dann am Lautsprecher nicht, was am Mikrofon gesprochen wird. Dann gibt es noch eine zweite Erfindung, die kommt von einem Amerikaner. Der hatte ein Beerdigungsfirma und als die Telefone in der Ortschaft sich geändert haben, die Telefonsysteme geändert hatten, bekam er irgendwie keine Kundschaft mehr. Und er wollte wissen, woran lag das. Es lag daran, dass die Konkurrenz angeschaltet wurde, aber er wohl nicht. Also er hat sich gedacht, es wäre doch sinnvoll, wenn die Leute irgendwie ihre Nummer anwählen könnten oder andere anwählen könnten durch eine Nummer. Und jetzt hat man also einen zweiten Schalter und der, wenn man zum Beispiel eine 3 wählt, dann geht der Schalter auf und zu und auf und zu oder auf und zu. Und auf der anderen Seite gibt es dann ein Gerät, was die Anzahl der Pulse zählt. So, jetzt haben wir also mal alle Komponenten besprochen. Und nachdem ich das also mal irgendwie gebreadboardet hatte, habe ich das auf einem echten Board implementiert. Ich bin kein sehr guter Analogdesigner, es hat nicht sofort funktioniert, aber jetzt funktioniert es einigermaßen. Ja, das ist hier das Blockdiagramm. Es gibt einen Frontend-Schaltkreis, der macht das Klingeln. Ich habe hier einen Generator für die 100 Volt 25 Hertz Klingelspannung. Und im Frontend gibt es dann außerdem ein Relais, das je nachdem, ob es klingelt oder nicht, das Telefon anschaltet. Wenn das Telefon, wenn es nicht klingelt, sondern ich spreche, dann wird das Telefon mit dem Splitter verbunden, mit der, was ich hier Splitter nenne. Der Splitter seinerseits, also das Telefon macht ein Vollduplex-Signal in beide Richtungen und der Splitter teilt dieses Vollduplex-Signal in ein Receive- und ein Empfangs- und ein Sendesignal auf. Und für die Netzanbindung habe ich hier ein Interface für die Fritzbox beispielsweise. Das schaut genauso aus, da gibt es also auch Sende- und Empfangsleitungen. Und jetzt ist noch die Frage, wie werden diese Telefone miteinander verbunden? Da gibt es eine Verbindungsmatrix, die ich mit JFET-Transistoren aufgebaut habe. Also das hätte man nicht so machen müssen, es gibt auch einen Chip dafür. Das habe ich aber später herausgefunden. So, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nummer, nehmen wir mal an, die Nummer 6 möchte mit der Nummer 7 zum Beispiel sprechen, dann tut der JFET halt diese beiden Leitungen und diese beiden Leitungen verbinden. Okay, hier unten haben wir den Raspberry Pi, der kontrolliert die Verbindungsmatrix und es bekommt die Signale von der Gabel, ob das Telefon auf der Gabel ist oder nicht. Es kontrolliert auch, welches Telefon klingeln soll. Und da gibt es noch eine weitere Schaltung, die Ringchip heißt, die erkläre ich dann gleich noch. Für die externen Schaltungen habe ich einen Klingeldetektor, der also das mitkriegt, wenn jemand von außen anruft. So, schauen wir uns dieses Frontend, diese Frontend-Schaltung an. Die Frontend-Schaltung wird mit 32 bis 100 Volt für das Klingeln gespeist. Und wenn das Telefon klingelt, dann hat man also eine Wechselspannung auf der drauf. Und wenn ich jetzt den Hörer abhebe, dann würde ich also einen sehr, sehr lauten 25 Hertz-Ton hören, der das Telefon kaputt macht. Deswegen gibt es hier also einen Schaltkreis, der das also rausfindet und dann dem Raspberry Pi sagt, dass der Ringtrip, dass das Klingeln aufhören soll. Der Splitter gibt uns die Gleichspannung zum Speisen des Telefons und tut auch die Empfangs- und Sendesignale raussplitten. Und hier sind also die Audiosignale.
Das Klingelsignal sieht folgendermaßen aus. Ich habe an diesem Projekt etwa 5 bis 6 Jahre gearbeitet und ich hatte nicht beliebig viel Zeit, daran zu arbeiten. Das heißt, ich habe etwa 2 Jahre gebraucht, diesen Schaltkreis zu entwickeln für die 20 bis 25 Hertz Wechselspannung. Und am Ende habe ich dann einen Bridge-Chip, den L2605 benutzt und der wird auch benutzt, wenn man Autos hat und die kontrollieren möchte mit Raspberry Pi. Ich hatte jedoch nicht genügend Spannung am Ende, sodass ich noch einen kleinen Transformator hergestellt habe, der das eben hochtransformiert. Da sieht man den Ringtrip-Schaltkreis. Und wenn jemand den Telefonhörer abhebt, dann fließt da eben eine Spannung durch den Ringtrip-Schaltkreis. Das wird dann bemerkt und dann wird eben über das Relais dafür gesorgt, dass das Telefon eben mit dem Splitter verbunden wird. Diese Brücke hängt am Pulsweitenmodulator von Raspberry Pi und Das erkläre ich jetzt nicht, es funktioniert, das sollten die meisten Leute wissen. Der Splitterschaltkreis, also der Teil, der das Full-Duplex-Audiosignal aufteilt in eine Send- und Empfangsrichtung. Der wichtigste Teil ist oben der DC-Detektor, der das Loop-Closed-Signal erkennt. Und wenn dann eben der Hörer abgehoben wird, dann wird eben Loop-Closed getriggert und zeigt eben, dass der Hörer abgehoben ist. Alles, was vom Telefon kommt, also wenn eben hineingesprochen wird, das kommt dann eben bei Splitter Out an. Und wenn Audio eben eingespeist werden soll Richtung Telefon, das geht dann bei Splitter In hinein und landet im Telefon. Da gibt es ein Problem. Wenn man das Signal doch hineinsendet, dann geht das Signal in beide Richtungen. Man hört also sich selber. Also habe ich da einen elektronischen Schaltkreis eingebaut, den Sidetone-Cancel-Schaltkreis, wo ich das Signal über einen zweiten Pfad schicke zu einem Komparator, der dann eben das Signal entsprechend da subtrahiert. Und als Resultat erhält man eben auf dem Splitter-Out eben nur das Signal, was eben in das Telefon hineingesprochen wird. Die beiden Signale werden also aufgeteilt. Nun zu der Software. Es handelt sich da um Software, die ein analoges System kontrollieren muss, wo mehrere Dinge gleichzeitig stattfinden. Zum Beispiel ein Anruf geht ein, ein weiterer Teilnehmer wählt eben, es müssen Töne generiert werden und das alles passiert eben gleichzeitig. Und deswegen müssen da eben Realtime-Aufgaben betrachtet werden, die alle gleichzeitig laufen. Und es wird dann Round-Robin-Scheduling benutzt, um eben diese Tasks, diese Aufgaben zu ansprechen. Wir schauen uns jetzt erstmal den hauptsächlichen endlichen Automaten an. Wir haben da noch keine voll implementierte Matrix, sodass da im Moment nur und wir haben nur einen einzigen Automaten an dieser Stelle. Und dieser Automat schaut sich das Loop-Closed-Signal an. Und wenn man den Hörer abhebt, dann schicke ich ein Signal an den Rotary-Thread, der dann eben die Wählimpulse abzählt. Ich schicke ein Signal an den Rotary-Thread, der wartet auf die Impulse. Und sobald die Impulse reinkommen, wird das zurückgemeldet an den Hauptautomaten, an die Haupt-State-Machine. Wenn Töne generiert werden müssen, zum Beispiel um den Wählton zu erzeugen, gibt es eine Semaphore, die den Generate Signals Thread ansteuert. Man hat zum Beispiel da eine Tonkadenz. Wir zeigen das mal eben. Das ist der britische Ton. Ich wollte meinen Telefonen einen internationalen Touch geben. Ich habe Telefone aus England, ich habe deutsche Telefone und ich wollte eben den individuellen Look and Feel der Telefone auch nachstellen. Das heißt, wenn man ein britisches Telefon abhebt, dann klingt es eben wie ein britisches Telefon. Applaus aus dem Saal. Und das passiert eben mit dem Generate Signals Thread. Ich benutze den G-Streamer als Software, um diese Sounds zu generieren. Zum Beispiel eben die Ringtone Pipeline. Die Fritzbox versteht nur DTMF-Signale und deswegen habe ich mit dem G-Streamer auch einen DTMF-Generator gebaut und ich kann damit auch Ankündigungen spielen. Zum Beispiel den klassischen, in Deutschland bekannten Ton, wenn kein Teilnehmer erreichbar ist. All das passiert über den G-Streamer.
Good. What else do we have? Yeah, I have another task for the pulse width modulation of the.
Ich habe einen weiteren Prozess für die Pulsweitenmodulation. Hier zeigen wir die Haupt-State Machine, den endlichen Automaten. Grundzustand ist idle, dann gibt es den Off-Hook-Zustand, wenn der Hörer abgehoben wird. Da wird auf die Wellenpulse gewartet. Ich benutze zweistellige Nummern. Wenn die erste Ziffer gewählt wird, wird auf die zweite Ziffer gewartet. Und dann geht es in Zustand Internal Ringing. Wenn man die nach außen wählen möchte, dann wird eben eine gewählte Null detektiert. Und dann geht es in den Outside-Line-Zustand. Dann wird eben Verbindung zur Fritzbox aufgebaut. Oder wenn die Nummer gar nicht existiert, dann geht es in den Unobtainable-Zustand. Also Nummer nicht verfügbar. Oder wenn eben der Teilnehmer besetzt ist, dann geht es eben in den Engaged-Zustand. Wenn jemand von außerhalb anruft, dann wartet das System darauf, dass jemand abhebt und entsprechend gibt es dann eben Ring- und Accepted-Zustände. Wie zähle ich jetzt die Impulse von der Wählscheibe?
Genau, wenn mein Empfänger auflegt, dann gibt es keinen Strom durch die Schleife, dann merke ich, dass es da keinen Strom gibt. Genau, dann ist der Strom 0 und jetzt hebt da jemand ab und dann kommt der Strom. Und nach einiger Zeit entscheidet sich dann die Person, jetzt eine Nummer zu wählen. Genau, und solange wie dann die Wählscheibe eben läuft, gehen dann die Pulse hoch und runter. Hier sehen wir, dass dann 3 Pulse generiert werden, was dann bedeutet, dass wir 3 gewählt haben. Sobald wir fertig sind mit dem Wählen, sehen wir hier, dann kommen da keine Pulse mehr. Das erkennt dann unsere Software und die sendet dann das Wählen vollständig, das Dial-Complete-Signal an die Haupt-State-Machine. Und wenn wir dann auflegen, dann sehen wir hier, es geht wieder runter und dann wurde aufgelegt. Genau, wie habe ich das jetzt hinbekommen? Dafür verwende ich das Select-System. Den Systemaufruf im Linux-Kernel. Was man da machen kann, ist, wir nehmen ein GPIO-Signal und dann kann man da Interrupts drauf aufwählen. Also wenn die Spannung hoch oder runter geht, dann kann man das auf einen Exception-File-Descriptor setzen und wenn dann Dinge passieren, wird eine Exception generiert und wir können auch einen Timeout setzen. Was genau macht das jetzt also eigentlich? Es wartet dann also für eine gewisse Zeit und blockiert unseren Thread, solange bis halt irgendwas passiert, bis eine dieser Bedingungen eintritt, wie beispielsweise eine dieser Exceptions. Und wie gesagt, die blockiert dann unseren Thread, bis dann zum Beispiel das Timeout passiert. Wir müssen ein Timeout haben, weil es ist schlecht, wenn man seinen Thread für immer anhält. Bei einem Timeout kommt dann 0 zurück aus der Methode. Wenn es keinen Timeout gibt, dann ist alles gut. Und wir returnen irgendetwas größer als 0. Wenn irgendwas anderes schief geht, dann kommt minus 1 zurück. Genau, also ich habe dann da diese Select-Funktion in meinem Code. Dann habe ich noch einen kleinen endlichen Automat, noch eine kleine State Machine, die eben, wenn keiner anruft, wenn keiner wählt, ist es in Idle. Und wenn wir dann den Hörer abheben, dann warten wir auf einer Condition. Die State Machine fängt an und wir warten jetzt auf unsere Pulse. Genau, das Timeout ist dann 30 Sekunden. Also wenn jemand den Hörer hebt, aber innerhalb von 30 Sekunden nicht wählt und es passiert nichts, dann wird die Person doch nett darauf hingewiesen, sie möge doch bitte jetzt irgendjemand anrufen. In den USA ist es auch so, am Anfang hört man eine nette Warnung und dann nach einiger Zeit kommt ein sehr roher Ton. Genau, das mache ich hier mit dieser Timeout-Bedingung. Genau, also jetzt mal angenommen, jemand tippt den Hörer und wählt dann auch wirklich eine Nummer an. Ein Puls dauert ungefähr 80 Millisekunden. Das bedeutet, nach ungefähr 80 Millisekunden kommt dann hier dieser Timeout. Wenn der Puls mehr als 80 Sekunden niedrig ist, dann gibt es einen Timeout und wir gehen zurück in den Idle-Modus und der User hat dann vermutlich aufgelegt. Das kann passieren. Ja. Aber wenn das nicht passiert, dann ist unser State Machine, setzt dann da diesen Zähler auf 1 und geht dann zu dem Close-Zustand. Und immer wenn sie zu Close geht, wird dann diese Zahl hochgezählt. Genau, während jetzt also eine Nummer gewählt wird, geht unsere State Machine hier so hin und her und zählt die Anzahl der Pulse, die da kommen. Genau. Irgendwann haben wir dann zu Ende gezählt und das Signal bleibt am Ende high, also hoch. Da warten wir dann auch auf ein Timeout, das ist dann auch wieder 80 Millisekunden und dann gehen wir zurück in den Idle-Zustand. Aber wir senden halt, dass wir fertig gewählt haben und senden auch dann können wir auch diese Zahl auslesen und können herausgefunden, wer da jetzt angerufen wurde, welche Nummer wir gewählt haben. Genau, und so finden wir halt eben heraus, wer jetzt, welche Zahl jetzt gewählt wurde oder ob das zwischendurch abgebrochen wurde. Okay, so zählen wir also unsere Wählscheibenpulse. Und als nächstes müssen wir DTMF-Pulse generieren. Der DTMF-Puls ist dann, um mit der Fritzbox zu sprechen. DTMF-Pulse, vielleicht kennt ihr sie. Okay, das sollte jetzt eigentlich aufhören. Hier hört ihr jedenfalls DTMF-Pulse, das war eine Hörprobe. In diesen Pulsen werden zwei Frequenzen verwendet. Genau, jeder Knopf ist zwei Frequenzen zugeordnet und wir verwenden dann eben GStreamer mit einem bestimmten Paket, vielleicht kennt ihr es auch. GStreamer ist eben ein Framework. Genau, und in GStreamer können wir dann eine Pipeline bauen aus eben bestimmten Blöcken oder aus bestimmten Plugins. Zum Beispiel gibt es ein Plugin für MP3, um das zu dekodieren oder um eine Datei auszulesen, je nachdem, wo unser Ton herkommt. Vielleicht kommt er aus einer Datei oder aus dem Internet. Es gibt auch Ausgabe, Quellen und Blöcke, wo wir das dann wieder reinspielen können. Zum Beispiel senden wir das dann bei uns in eine ALSA-Sync, damit das dann über ALSA abgespielt werden kann. Wir können auch debuggen. Dafür gibt es dann eben auch Blöcke. Okay, um jetzt diese Pipeline zu bauen, müssen wir zwei Quellen verwenden. Das eine ist die Testquelle, die heißt Audio Test Source. Und wir verwenden dann einen Addierer, um diese zwei Quellen zusammen zu addieren. Und damit das funktioniert, müssen wir das in eine Queue schieben, aus technischen Gründen. Und dann müssen wir da zwei manuelle Pads anschließen. Genau, und damit kann das dann in unseren Addierer rein. Und um das dann auf unsere Ausgabe, in unser Ausgabegerät anzupassen, müssen wir das dann mit ALSA in das Analoggerät des Raspberry Pis reinschieben. Da gibt es auch einen Codec für, den habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber das Einfachste, was man da machen kann, ist das Analogmodul zu verwenden. Genau, also nach Alpha gehen dann unsere Analogdaten und dafür müssen wir es eben erst konvertieren und dann resamplen. Und dann funktioniert das. Genau, damit kann ich dann diese DTMF-Pulse generieren. Was interessant dabei ist, ist, dass es am Anfang nicht funktioniert hat. Und ich habe herausgefunden, das liegt daran, dass meine Fritzbox diese Pulse nicht versteht. Ich habe mir dann angeguckt, was da am Ende rauskommt. Und das Problem ist, dass in GStreamer die Frequenz irgendwie leicht daneben ist. Und dann sind die Frequenzen, die generiert werden, außerhalb der Toleranz für DTMF. Genau, also hätte ich dann in GStreamer die Frequenzen ein bisschen anpassen.
Ja, ich benutze es also für DTMF und auch um die Welttöne, wie beispielsweise 425 Hertz für Deutschland und auch die Klingeltöne zu generieren. In England gibt es da eine Mischung aus 350 und 450 Hertz für den Weltton und 400 Hertz. Ja, und in den USA ist es ähnlich. Ja, also ich war etwas schneller, als ich dachte. Nachdem ich also dieses Projekt gebaut habe, ihr findet den Source Code auf GitHub. Bitte tut mir nicht schimpfen für meine Programmierskills. Ihr könnt den Code benutzen, aber seid ein bisschen vorsichtig. Was ich jetzt noch verbessern würde, ich verwende die JFETs für die Verbindungsmatrix und I2C, um und den I2C Expander Chip für Parallelausgabe. Später habe ich dann herausgefunden, dass es da einen sehr praktischen Chip gibt, wo man das alles gleichzeitig machen kann. Und man kann dann alle vier Telefone mit allen vier Telefonen verbinden zur selben Zeit. Das würde ich in der Zukunft verwenden, diesen Chip. So. Und wenn du das so machst, dann musst du die State Machine nochmal etwas erweitern. Da gibt es halt eine State Machine pro Telefon. Was auch noch interessant wäre, wäre einen billigeren Raspberry Pi zu verwenden. Einen Nano würde ich da gerne verwenden. Vielleicht gibt es ja da jemand da draußen, der es nicht in C, sondern in MicroPython schreiben möchte. Ich habe das noch nicht probiert, aber es sollte eigentlich funktionieren. Thread Programming kann man damit machen mit MicroPython und der Raspberry Pi Nano hat auch die Möglichkeit, Audioausgabe zu machen über das I2S Interface oder sogar über den PWM Ausgang, den Pulsbreitenmodulator. Das wäre eine mögliche Erweiterung dieses Projektes. Der Splitter war jetzt nicht so einfach. Das Problem ist, dass ich ja ein Vollduplex-Signal habe, was ich in eine Sende- und Empfangsrichtung zerteile und dann später mische ich es wieder zusammen. Und wenn der Gain auf dem Splitter da hoch ist, dann gibt es also eine Oszillation, ein Feedback über diese beiden Splitter. Also die Dämpfung ist übrigens abhängig von dem Telefon, was angeschlossen ist und auch die Länge der Leitung und die Eigenschaften der Leitung. Also wenn der Splitter nicht so ganz genau eingestellt ist, also ihr könnt das bei meinem Splitter sehen, da gibt es ein Potentiometer, wo man das ist ein Trim-Potentiometer, wo man das auf Null einstellen kann. Wenn das nicht genau eingestellt ist, dann gibt es ein Feedback und das System schwingt dann mit einer sehr hohen Frequenz. Ja, es gibt noch weitere Möglichkeiten, die ich ausprobieren könnte. Ja. Und der Stromverbrauch ist recht hoch. Der Raspberry Pi wird ziemlich warm. Der Transformator wird relativ warm. Man könnte natürlich eine Switch-Spannungsversorgung nehmen. Oder auch auf dem Raspberry Pi die Frequenz, die Taktfrequenz erniedrigen. Ich will natürlich nicht, wenn das System 24 Stunden an ist, dass es so viel Strom verbraucht. Ja, also mit einem kleineren Raspberry Pi wäre das vielleicht ganz gut. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt wäre ich dann für Fragen zu haben. Applaus aus dem Saal.
Thank you, Hans, for the presentation and especially the work that you put in there. Really fascinating. Okay, you can line up at the microphones and I look at the signal agent first. Is there a question from the internet?
There are a lot of questions from the internet. Oh. The internet was very nostalgic about the technology.
Es gibt eine Menge Fragen aus dem Internet.
So there was a lot of interaction.
One of the questions auch viel Diskussion. Hast du dich damit vermutet, ein SIP-to-Analog-Gateway zu verwenden?
Ja, ich habe gehört, das ist möglich. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe es aber selber noch nicht gemacht. Das wäre eine sehr elegante Lösung. Ja.
Ja, aber ich bin mehr so eine Hardware-Person. Und mein Problem ist auch, dass ich manchmal nur ein paar Wochen habe, um daran zu arbeiten. Und ich muss auch noch lehren. Und da geht dann meine Zeit meistens hin.
Okay, Mikrofon 2, please.
Mikrofon 2. Es sollte doch möglich, diese Telefone in Fernabhöreinrichtungen zu verändern.
Und
was wäre der Vorteil, das zu tun? Warum wird man es tun? Ah, dann könnte man abhören, während der Hörer noch aufgelegt ist. Sehr alter Hack, aber sollte möglich sein. Vielleicht sollten wir darüber später reden.
Okay, the internet. Do we have another question?
Ja, eine sehr elektronische Frage. Das Internet fragt, ob es möglich ist, den Raspberry Pi zu Spannungsversorgen über die
Raspberry Pi.
Ja.
Kann man den Raspberry Pi über die Klingelspannung versorgen?
Ich bezweifle, dass dafür genug Spannung zur Verfügung steht. Und die Idee war hier eben auch ein ganz normales Analogtelefon zu benutzen und es nicht zu modifizieren. Und ich gehe davon aus, wenn man das damit speisen wollen würde, dann bräuchte man noch eine Stromquelle im analogen Telefon. Und deswegen, es würde mit ganz normalen Wählscheibentelefonen wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es ist eine interessante Frage, denn ein Professor an unserem Institut macht genau solche Dinge und macht eben Schalter, die keine Stromversorgung brauchen.
Mikrofon 3. Genau, du hast uns gezeigt, wie man die Select-Funktion verwendet. Ist das etwas, das spezifisch für Yocto ist, oder wie ist das?
Nein, die ist nicht Yocto-spezifisch, das ist eine allgemeine Sache. Yocto ist nur ein Release-System, also ein sehr kleines Linux. Aber alles da drin ist Standard, wie bei jedem anderen Linux auch. Auf Yocto muss man die Pakete hinzufügen, so wie man sie eben braucht. Zum Beispiel bei einem Ubuntu Linux kann man eben Pakete on the fly laden. Bei Yocto hingegen muss man das im Vorhinein entscheiden, welche Pakete man eben braucht. Auf die Weise ist es dann eben sehr klein und es hat auch bei Default keine GUI. Beantwortest du die Frage?
Okay, the Internet.
Okay, eine Frage aus dem Internet. Im Internet sind sehr viele Leute daran interessiert, mitzuarbeiten. Und die fragen sich, ob es irgendwie eine Mailingliste oder ein Forum oder so in die Richtung gibt.
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber ich könnte mich um sowas kümmern, ja. Ich habe meine E-Mail-Adresse veröffentlicht. Das heißt, wer da interessiert ist, kann sich entsprechend melden und so Kontakt aufnehmen. Was für mich besonders interessant ist, ich versuche herauszufinden, wie man den analogen Schaltkreis am besten macht. Ich habe zum Beispiel eine Fritzbox zerlegt, um hineinzuschauen, um eben herauszufinden, wie man drei analoge Telefone anschließt. Ich habe da auch keinen Schaltkreis gefunden. Ich bin auch in einem Telefonclub in der Schweiz, aber auch da weiß niemand, wie das funktioniert. Deshalb, ich habe niemanden gefunden, wie dieser Eingangsschaltkreis funktioniert, und da suche ich in der Tat noch jemanden, der weiß, wie das funktioniert. Und ja, danke.
Okay, Mikrofon 2. Ja, vielen Dank für diesen sehr schönen Talk. Ich bin sehr neugierig darauf, das in echt zu sehen. Hast du ein Demonstrationsvideo oder so?
Nein, das habe ich leider nicht. Ich habe leider kein Video. Aber wenn diese Person sich per E-Mail meldet, ich werde sehr gerne ein Video vorbereiten und es dann zeigen. Danke.
Schnell von Mikrofon 1 noch. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Hast du ein paar Telefonmuseen gefragt, weil die mehr erhalten als nur das lokale Netzwerk oft? Genau, also ob du bei einem Museum oder bei einer Ausstellung für alte Telefone warst. Oder ob du die gefragt hast, ob man das dafür
Nein, habe ich nicht gefragt. Aktuell ist es ein komplett privates Projekt. Und ich habe es nur Freunden von mir erzählt. Ich habe noch nichts veröffentlicht dazu. Und ein anderer Freund von mir beim Joggen hat mir vorgeschlagen, zum Kongress zu kommen und sagte, das ist ein interessantes Thema für den Kongress, da solltest du dich melden. Also es ist noch nicht veröffentlicht.
Okay, nächste Frage von Mikrofon 1. Hast du da jemals ein altes Dial-up-Modem dran angeschlossen?
Nein, noch nicht, aber auch das sollte funktionieren, denn die klassischen, der Schaltkreis ist entsprechend der Spezifikation gebaut, wie eben früher bei der Post, sodass auch klassische Modems funktionieren sollten.
Okay, vielen Dank. Das war die letzte Frage und damit ist dieser Talk vorbei. Nochmal vielen Dank an Hans für seine